Diese Folge ist für dich, wenn du wissen möchtest, wie du dich mit Ernährung in den Wechseljahren unterstützen kannst, wenn du mehr über pflanzenbasierte Kost erfahren willst, wenn du dir unsicher bist, wie du das umsetzen kannst. Und diese Folge ist besonders für dich, wenn du wieder das Ruder selbst in die Hand nehmen möchtest in deinem Essalltag. Hallihallo und herzlich willkommen zu Unverwechselbar, dein Podcast für die vermeintliche Achterbahnfahrt durch die Wechseljahre. Ich bin Katharina, Diätologin und Mentaltrainerin von Female Food Freedom. Ich unterstütze dich dabei, die unterschiedlichen Phasen der Wechseljahre mit dem nötigen Wissen, einer Prise Leichtigkeit und ganz viel Genuss zu erleben und zu gestalten. Erfahre, wie du dich optimal mit Energie und Nährstoffen versorgen, aber auch schlechtes Gewissen, ständige Gewichtssorgen, Heißhungerattacken, Diäten und den ständigen Kampf gegen deinen Körper endlich hinter dir lassen kannst. Denn du bist mehr als eine Zahl auf der Waage oder ein Kleideretikett. Und deine Wechseljahre eine Chance, dich ganz neu kennenzulernen. Denn du bist unverwechselbar. Entstauben wir gemeinsam die Mythen und Geschichten rund um die Wechseljahre, Körperbild und deinen Essalltag. So schön, dass du hier bist. Also, let's go! Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unverwechselbar. Schön, dass du wieder hier bist. Heute tauchen wir tief in ein Ernährungsthema ein, das oftmals gewünscht wurde. Und zwar in die pflanzenbasierte Kost in den Wechseljahren. Gleich vorweg, in der Folge soll es nicht um die Frage vegan, vegetarisch oder Allesesserin gehen. Sie soll dir als Unterstützung dienen, wie du mehr pflanzenbasierte Lebensmittel in deinen Essalltag integrieren kannst. Und sie soll dir Antworten liefern, warum das von Vorteil ist. Was aber natürlich nicht heißt, dass es nicht möglich ist, sich vegan oder vegetarisch zu ernähren. Ich glaube, dann sollte man immer halt schauen, dass man gut informiert ist, dass man gut weiß, welche Nährstoffe brauche ich, was tut das mit meinem Körper, dass ich halt zu regelmäßigen Blutkontrollen gehe, wobei das sollte man eh alle machen, also nicht nur, egal sozusagen, wie ich mich ernähre. Genau. Also, tauchen wir in das Thema ein. Als Empfehlung für die Wechseljahre wird auch eben eine pflanzenbasierte Kost ausgesprochen. Angelehnt an die mediterrane Diät oder mediterrane Kost. Und hierzu möchte ich dir einen Studienreview aus 2021 vorstellen, mit dem Titel Nutrition in Menopausal Women von Silva et al. Und da ist eben, schaut man sich an, also was versteht man jetzt eben unter dieser pflanzenbasierten Ernährung, angelehnt an die mediterrane Kost. Und in diesem Studienreview wurde sich halt eben angeschaut, wenn die mediterrane Diät oder mediterrane Kost halt angewandt wird. Erstens, welche Lebensmittel beinhaltet diese, Nährstoffe, Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine werden dann dadurch aufgenommen und was bewirkt es dann auch alles. Und da wurde halt eben festgestellt, es zeigt eben, oder durch die mediterrane Diät steigt der Konsum unter anderem an Vollkornprodukten, an Nüssen, an Obst, an Gemüse, an Hülsenfrüchten, Olivenöl. Es gibt einen moderaten Fischkonsum. Und es hat sich auch gezeigt, dass durch die mediterrane Diät der Verzehr von gesüßten Getränken und rotem Fleisch sich reduziert. Das heißt, das sind eben so die Produkte, die wir in der mediterranen Diät zu uns nehmen. Und es ist dann so, dass es werden halt vermehrt Antioxidantien wie Beta-Carotin, Vitamin C und E, Selen und auch sogenannte Polyphenole aufgenommen und diese wiederum können diesen sogenannten oxidativen Stress und eben auch Entzündungsreaktionen im Körper reduzieren. Also grundsätzlich etwas, was wir ja nicht nur in den Wechseljahren wollen, sondern was wir ja bestmöglichst eigentlich immer an den Tag legen sollte. Die Beta-Carotine sollten nochmal extra hervorgehoben werden, weil die eben da gezeigt haben, oder es hat sich gezeigt, dass eben die gut für die Knochen sind, für die sogenannte Osteokalzinsynthese und ja eben gut für die Knochengesundheit, auf die Knochengesundheit wirken. Das Magnesium, das auch aufgrund dieser Lebensmittelauswahl vermehrt zu dir genommen oder zu sich genommen wird, kann die Muskeltätigkeit eben gesteigert werden und auch, das kann sich auch positiv auf den Energiestoffwechsel auswirken. Was hier zu erwähnen ist, also was ich da jetzt angeführt habe, als Zusammenfassung, dass eben diese Ergebnisse stammen aus einer Studie, die eben mit dem Namen Mediterranean Diet is associated with bone mineral density and muscle mass in postmenopausal women. Und das heißt, da wurde mehr oder weniger postmenopausale Frauen in die Studie mit eingeschlossen. Jedoch sind ja viele dieser Erkenntnisse auch während der Wechseljahre sinnvoll und wichtig. Also alles, was ich jetzt aufgezählt habe, ist ja auch schon, wie ich vorher schon gesagt habe, entweder während der Wechseljahre oder sowieso dann auch schon davor, einfach sind das ganz megamäßige Vorteile, die nur positiv für unseren Körper wirken können. In diesem Studienreview wird dann auch nochmal zusammengefasst, dass eben, also was mit der mediterranen Diät auch noch assoziiert ist. Das heißt, wenn wir eben mit einer mediterranen Diät in unseren Alltag implementieren, jetzt hat mir das Wort gefehlt, dann ist es so, dass wir eben unseren Proteinbedarf decken sollen. Dazu kommt noch eine Folge und eben das halt, weil wir auch wissen, dass die sogenannte Lean Body Mass, also unsere Muskelmasse oder fettfreie Masse, einfach halt auch sinkt. Und da ist es aber eben mit mediterraner Diät, funktioniert das Ganze sozusagen besser oder langsamer in dem Sinn. Es ist auch noch eben angeführt, dass eine Low-Carb- und High-Fat-Diät nicht empfohlen ist, um irgendwie Fettmasse zu reduzieren. Und eine mediterrane Ernährung könnte die Verlustrate von Knochendichte von Frauen mit Osteoporose eben reduzieren. Also spricht eigentlich sehr, sehr viel dafür, dass eben die mediterrane Diät als pflanzenbasierte Kost oder eben als Basis für eine pflanzenbasierte Kost in den Wechseljahren umgesetzt wird. Jetzt nochmal konkret, was heißt das? Dass du bestmöglichst, und das wirkt sehr positiv auf deine Darmgesundheit aus, auf die sie dann nachher noch kommen, das Ziel wären, die Empfehlung wäre, dass 30 verschiedene pflanzliche Lebensmittel pro Woche oder sonst das Ziel 5 verschiedene pflanzliche Lebensmittel pro Tag konsumiert werden. Das klingt jetzt im ersten Moment vielleicht ein bisschen viel, aber probier das gerne mal aus. Und also nimm dir einen Zettel oder schreib dir am Handy irgendwie Notiz und schreib dir das einmal wirklich so für eine Woche mit, wie viele pflanzliche Lebensmittel du zu dir nimmst. Und da gehört natürlich alles hinein an Obst, an Gemüse, an Hülsenfrüchte, an Getreide, Kartoffeln, Reis, Quinoa, Couscous, Hirse, Polenta, sämtliche Getreideflocken, Nüsse, Kerne, Samen, natürlich auch die Sojaprodukte und so weiter. Also da gibt es eine breite Auswahl, aber schreib dir das gerne mal wirklich mit. Also wie gesagt, wie viele verschiedene Obst-, Gemüsesorten, eben pflanzenbasierte Lebensmittel du zu dir nimmst in einer Woche. Ich habe das selbst schon ein paar Mal gemacht. Das ist wirklich interessant. Und ich meine, diese Folge wird im Sommer aufgenommen. Das heißt, wir schöpfen gerade aus den Vollen, was ja sämtliche Obst- und Gemüsesorten zum Beispiel angeht, die eben in Österreich wachsen oder im ich sage jetzt mal, deutschsprachigen Raum aktuell. Und ja, das heißt, da ist es, glaube ich, jetzt aktuell vielleicht gar nicht so eine große Herausforderung, auf 30 verschiedene Lebensmittel zu kommen. Also ja, probier das, wie gesagt, gern aus. Ich finde das ein total spannendes Experiment und kann dir das nur ins Herz legen. Und ja, wie gesagt, schau, was schaffst du? Und gerade wenn du jemand bist, was mir auch immer wieder passiert, dass ich dann immer so die gängigen, gewohnheitsmäßig ein und dieselben irgendwie Sorten an Obst und Gemüse kaufe und auch eben bei den Hülsenfrüchten, dann kann man auch da sich gut einmal eben andere Sorten kaufen, anderes Gemüse oder Obst eben ausprobieren. Genau, also oder eben auch, ich habe halt dann auch zum Beispiel bei den Linsen oder bei den Bohnen einfach einmal geschaut, was gibt es da im Regal, was könnt ihr da einfach einmal ausprobieren. Neben vielleicht den klassischen, keine Ahnung, Käferbohnen, Kichererbsen und Mais, die man möglicherweise kauft. Also da wirklich auch zu schauen, okay, was könnt ihr denn da einsetzen. Sojabohnen sind zum Beispiel super. Die kannst du, teilweise kriegt man es im Glas, teilweise kriegt man es in der Dose. Oftmals oder viele Supermärkte haben es im Tiefkühlfach und die sind super gut einsetzbar für diverseste Rezepte, für irgendwelche Nudeln oder Reispfannen, als Aufstrich geeignet und, und. Und das bringt mich auch schon zu einer weiteren Empfehlung, die man eben bei der pflanzenbasierten Ernährung beachten kann oder sollte, ist die Zufuhr an sogenannten Phytoöstrogenen oder Phytoserms. Und das ist auch in den S3-Leitlinien verankert, die eben festlegen, also eben, was sind die Wechseljahre oder festhalten in dem Sinn, was sind die Wechseljahre, wie können sie eben sozusagen diagnostiziert werden, wie können sie therapiert werden. Und dann wird eben auch ein klitzekleiner Teil über die Ernährung erwähnt. Und eben in diesem Positionspapier oder in dieser S3-Leitlinie wird auch der Konsum von Phytoöstrogenen empfohlen, vor allem hinsichtlich Hitzewallungen. Und auch, also es gibt da mittlerweile Positionspapiere der internationalen Menopausegesellschaft, aber auch der österreichischen Menopausegesellschaft, und die stufen eben die Wirksamkeit von den sogenannten Isoflavonen auf das Cumigliano eben bei menopausalen Hitzewallungen mit dem Evidenzgrad 1 ein. Also das ist, wie gesagt, so die, das soll's, kann man, oder soll man anwenden, weil da ist halt wirklich eine Wirkung in Studien belegt. Und Soja-Isoflavone werden daher als Mittel der Wahl bei der Behandlung von menopausalen Hitzewallungen empfohlen. Also auch da kannst du gut wieder aus dem Vollen schöpfen. Was sind jetzt diese Phytoöstrogene? Das sind Substanzen, die aus Pflanzen gewonnen werden, mehr oder weniger, oder eben in Pflanzen vorkommen, die eine östrogenähnliche Wirkung haben. Und ich habe vorher schon den Namen Phytoserms erwähnt, denn eigentlich, und eigentlich ist kein Wort, aber eigentlich sollten die Phytoöstrogene Phytoserms heißen. Und SERM ist die Abkürzung für Selective Estrogen Receptor Modulator. Und diese Pflanzenstoffe, wie gesagt, sind östrogenähnlich und die können sich auch an unsere Östrogenrezeptoren im Körper setzen. Und die haben dann dort eine östrogene oder eine antiöstrogene Wirkung. Und das ist immer abhängig davon, wie hoch der eigene Östrogenspiegel ist. Und wenn der Östrogenspiegel zu hoch ist, dann, also ein Östrogenüberschuss vorhanden ist, dann werden sie eher eine antiöstrogene Wirkung haben. Wenn ein Östrogenmangel vorhanden ist, dann wird es eine eben östrogene Wirkung haben. Und es gibt dann eben auch noch bei den Östrogenrezeptoren den sogenannten Alpha, also Alpha- und Beta-Rezeptoren. Und da gibt es aber unterschiedliche Lokalisationen, mehr oder weniger. Und es ist aber eben nicht immer aussagekräftig, an welchen Rezeptoren zu welchem Prozentsatz die jeweiligen Lebensmittel oder Präparate halt auch wirken können. Aber eben, wie gesagt, wie vorher schon erwähnt, es ist die Wirkung entsprechend belegt. Und die Wirkung ist allerdings aber auch dosisabhängig. Grundsätzlich wird bei diesen, ich nenne es jetzt einmal weiterhin Phytoöstrogene oder Phytotherms, drei verschiedene Strukturklassen unterschieden. Das ist jetzt einmal kurz ein bisschen sozusagen wissenschaftliche Info für dich. Und zwar in die sogenannten Isoflavone, in die Lignane und in die Cumestane. Und die Isoflavone oder die sogenannten Soja-Isoflavone, die sind eben am besten erforscht und am wirkvollsten und am meisten vorkommend. Die bekanntesten Phytoöstrogene sind eben Soja, Rotklee und auch der Leinsamen. Wobei eben, wie gesagt, Soja-Isoflavone findest du oder sollten bestmöglichst eigentlich täglich eingebaut werden. In Form von Sojabohnen, möglicherweise, also eben von Tofu, von Tempeh, von Sojadrink, von Sojajoghurt, eventuell in Form von Miso oder Natto. Oder eben auch durch fermentierte Soja-Lebensmittel, also eben wie zum Beispiel Miso, Natto und Tempeh. Oder wenn man halt auch möglicherweise immer wieder mal so ein Soja-Protein-Isolat einsetzt, also eben ein Proteinpulver aus Soja. Die tägliche Zufuhr ist eben sinnvoll und wird auch von, also eben auch hinsichtlich der Krebsprävention sozusagen oder eben der Verursachung von Krebs. Also das ist es so, dass man hinsichtlich dass Soja Krebs verursacht, da gibt es dafür keine wissenschaftliche Evidenz. Dass es irgendwie das Risiko für hormonabhängige Krebsarten erhöhen könnte oder auch, dass es irgendwie PMS, also das prämenstruelle Symptom, verschlechtern würde. Das kursiert immer wieder und es gibt dann immer wieder, also ich habe das selbst immer wieder in meinen Vorträgen und Workshops und Beratungen, dass dann immer so kurze große Augen irgendwie mir anschauen oder kurz die großen Augen anschauen und so zusammengezuckt wird, dass ich es rausbringe. Und ja, also eben, weil immer noch dieser Mythos herrscht, dass Soja eben Krebs verursacht. Aber wie gesagt, es gibt keine wissenschaftliche Evidenz dafür. Und auch das American Institute for Cancer Research, das gibt eben auch an oder stuft eben 1 bis 2 Portionen traditioneller Sojaprodukte, eigentlich sogar bis zu 3 Portionen pro Tag, als sicher ein. Ja? Und eine Portion wären eben zum Beispiel 100 Gramm Tofu, oder 250 Milliliter Sojadrink. Also da siehst du, man kann das gut einsetzen und einbauen. Und eben mehrere, ich habe das vorher schon erwähnt, die Hitzewallungen, also es wird ja als Mittel der Wahl unter anderem empfohlen oder kann eingesetzt werden, eben bei Hitzewallungen, bei perimenopausalen Hitzewallungen. Und natürlich auch bei postmenopausalen Hitzewallungen und eben mehrere systemische Reviews, wiederum eben ein Zusammenschluss aus verschiedensten Studien oder eine Auswahl an verschiedensten Studien und auch das Cochrane Institut Österreich, auch die sind zu dem Entschluss gekommen, dass eben die Häufigkeit und Schwere von Hitzewallungen und Soja-Insuffler-Wohnaufnahme in Zusammenhang stehen, dass 20-25% weniger Hitzewallungen auftreten, in der eigentlichen Gruppe sozusagen im Vergleich zu Placebo, also in der Gruppe, die Soja-Isoflavone aufgenommen haben im Vergleich zu der Gruppe, die nur Placebo-Produkte bekommen hat. Und was aber wichtig ist zu wissen, ist, dass der Rückgang der Häufigkeit der Hitzewallungen dauert im Vergleich zu einer Östradiolgabe durch bioidente Hormone oder eben durch eine Hormonersatztherapie einfach deutlich länger. Das heißt, und deutlich länger hast wirklich mehrere Wochen. Ja, und da ist halt immer dann die Frage, oder eben für dich gut zu wissen, wenn du unter Hitzewallungen leidest, dann bleib dran. Ja, das ist etwas, was wirklich wichtig ist, dass du das halt kontinuierlich einsetzt und umsetzt sozusagen und da wirklich dran bleibst. Weil es nicht so ist, dass sie das nach 2-3 Wochen schon einstellt, sondern das kann wirklich mehrere Wochen bis Monate dauern, bis sie das tatsächlich dann eine Wirkung einstellt. Und das ist einfach wichtig zu wissen, weil sonst, ja, gehe ich ja her und sage, okay, das wirkt alles nicht und jetzt isse ich das schon 3 Wochen jeden Tag und das hilft nicht. Aber es muss wirklich eben kontinuierlich sein. Kommen wir zu einem weiteren Punkt, der, wenn wir über pflanzenbasierte Ernährung sprechen, natürlich erwähnt werden muss, soll, darf, kann, und zwar die Darmgesundheit. Und wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann hast du schon das eine oder andere Mal auch Interviews gehört, in denen es eben um die Darmgesundheit ging, wo auch die Wichtigkeit eben der sogenannten Ballaststoffe hervorgehoben wurde. Diesbezüglich kann, also eben, was du dir auf jeden Fall anhören kannst, wenn du sie noch nicht kennst, die Folgen 45, 78 und 117, wo ich eben großartige Interviews mit ganz, ganz tollen Frauen und Kolleginnen führe, wo die eben auch auf Darm, Darmgesundheit spezialisiert sind. Und ja, es ist, wie gesagt, natürlich jetzt auch keine Überraschung, dass eben auch die Darmgesundheit in den Wechseljahren eine große Rolle spielt. Das heißt, was gibt es daher für Empfehlungen, die, ich würde jetzt einmal sagen, aber grundsätzlich für eine gute Darmgesundheit empfohlen sind, egal in welcher Lebensphase du die gerade befindest. Wie schon erwähnt, auf die Ballaststoffzufuhr zu achten. Und Ballaststoffe eben ist die Empfehlung, dass mindestens 30 Gramm pro Tag eben für erwachsene Menschen empfohlen sind. Und wir wissen aber aus den, zum Beispiel den Lebensmittelberichten in Österreich, dass durchschnittlich so gerade einmal zwischen 17 und 20 Gramm gegessen werden. Also da ist noch Luft nach oben. Wo findest du? Es gibt dann die Einteilung von löslichen und unlöslichen Ballaststoffen, dass du das auch einmal gehört hast. Sie wirken sich einfach positiv auf deine Verdauung aus. Und worin findest du sie wiederum, wenn es schon um pflanzenbasierte Kost geht? Natürlich in Obst und Gemüse, in Vollkorngetreide, also je mehr das Getreide verarbeitet, beziehungsweise je fein vermahlener ein Getreidekorn ist oder wird, desto weniger Ballaststoffe sind drinnen. Also eben, das heißt, dadurch tendieren wir auch eher zu Vollkornprodukten oder ist auch immer die Empfehlung zu Vollkornprodukten. Dann findest du Ballaststoffe auch in Hülsenfrüchten, in Nüssen, in Kernen, in Samen. Also da ist auch wiederum eben einiges, wodurch du deine Ballaststoffzufuhr erhöhen kannst. Ich würde dir empfehlen, das langsam zu machen, also je nachdem, wie viel du an Obst oder Gemüse isst, wie viel du an Vollkorngetreide hast und den anderen Lebensmitteln, und dann das halt langsam zu steigern. Was immer wieder auffällt oder was halt einhergeht, ist mit einer erhöhten Ballaststoffzufuhr, ist es auch wichtig, dass du ausreichend trinkst. Wobei das sowieso generell wichtig ist, egal sozusagen wie viel oder wie wenig Ballaststoffe zu dir nimmst, weil einfach ja, Flüssigkeit wichtig ist für unseren Körper. Da verlinke ich dir gerne einen Blogartikel. Ich verlinke dir zwei, weil ich habe einen über Verdauung und Menstruation und einen eben zu Flüssigkeit. Findest du alles in den Shownotes. Und Das heißt eben eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr, das von Minimum 1,5 bis 2 Liter pro Tag, ist einfach essentiell, um eben auch deinen Körper, deinen Darm gut zu unterstützen. Und eben auch bei einer erhöhten Ballaststoffzufuhr, wie gesagt, da auch gut mitzuwirken. Weil es eben auch gerade hinsichtlich dem Abtransport von Hormonen wichtig ist, sozusagen eine gute oder regelmäßige Verdauung zu haben. Das heißt, dass du regelmäßigen Stuhlgang hast, dass aber auch eben dein Darm, deine Verdauung gut arbeitet, dass dieser Stuhl grundsätzlich ja sozusagen gut geformt ist, von der Konsistenz her passt. Da kann ich da, wie gesagt, die Folge 117 mit der Dr. Birgit Dinnewitze empfehlen. Mit der habe ich da ganz viel darüber gesprochen, weil du da eben, wie gesagt, also weil das einfach ein Zeichen ist für eine, ja, für eine optimale Verdauung. Und eben, wie gesagt, die Hormone, also auch die körpereigenen Hormone, werden ja eben abgebaut im Körper, in der Leber und werden dann über den Darm und also über Stuhl und Urin ausgeschieden. Und da ist es jetzt so, wenn eben, es gibt ja im Darm hunderte von Bakterien, also hunderte, tausende, Millionen von Bakterien. Und wenn du dann auch eben, also es gibt dann nicht nur dieses sogenannte Mikrobiom, sondern es gibt auch bei uns Frauen ein sogenanntes Östrobolom. Und das sind eben Bakterien, die eben am Haushalt sozusagen unseres Östrogenspiegels beteiligt sind. Und da ist halt dann immer die Frage, wie gut funktioniert sozusagen deine Verdauung? Also wie lange sind mögliche, ich sag jetzt mal, Hormonreste, die eben abtransportiert gehören, wie lange verweilen die in deinem Darm? Und je aktiver sozusagen dieses Östrobolom, also diese Bakterien sind, desto mehr kann es eben sein, dass dann von diesen Hormonresten, wenn die zu lange im Darm sind, einfach auch noch was sozusagen rückresorbiert wird. Weil der Körper schaut sich das irgendwie an und sagt, oh, da gibt's noch Reste, die könnte ich ja wieder verwerten und ich brauche nicht neue herzustellen. Also nicht neues Östrogen herzustellen. Und das wollen wir aber grundsätzlich nicht, weil dann kann es eben, wenn dann zu viel rückresorbiert wird, kann sich das auch wiederum negativ sozusagen auf den Östrogenspiegel auswirken, weil es dann sein kann, dass einfach zu viel Östrogen im Körper ist. Deshalb gute, regelmäßige Verdauung, ausreichend trinken, optimale Ballaststoffzufuhr, das A und O in deinen Wechseljahren. Und was jetzt vielleicht nur so allgemein dazukommt, ist natürlich, wie ist die Situation der Nahrungsaufnahme? Das heißt, was eben auch bei der erhöhten Ballaststoffzufuhr wichtig ist, kaust du gut, sitzt du beim Essen, hast du genug Ruhe beim Essen oder ist es irgendwie so schnell zwischen Tür und Angel im Stehen, im Gehen, im Auto etc. Schluckst du halt auch nicht zu viel Luft mit in dem Sinn und isst du halt auch entsprechend, wie gesagt, langsam und dass du gut kaust. Was vielleicht hier auch noch erwähnt werden sollte, WC-Verhalten, eins meiner Lieblingsthemen, gehst du auch tatsächlich? Und wie viel Zeit sozusagen nimmst du dir auch dafür? Ja? Und was das A und O sowieso ist, aber hier natürlich auch erwähnt werden muss, ist natürlich essentiell Stressmanagement. Dein Stressmanagement ist das A und O, was immer funktionieren darf und muss. Ja? Sei es jetzt für deine Darmgesundheit, für deine Ernährung, für deinen Schlaf, für dein Gewicht, für dein, wobei das Gewicht nicht vorrangig ist, aber trotzdem ja ein Thema für so viele Frauen und weiblich gelesene Personen, vor allem in den Wechseljahren und eben auch vor allem für deine mentale Gesundheit. Ja? Also einfach so, ja, Stressmanagement essentiell. Hierbei möchte ich erwähnen, wenn du da in das Thema mehr eintauchen möchtest, möchte ich da einerseits meinen Minikurs Feel Good Self ans Herz legen, was einmal so eine so kleine Schritte fürs Stressmanagement sind oder eben um dir wieder, ja, eben mehr das Ruder in die Hand zu geben. Aber auch in meinem Kurs Feel Good Change, ich gebe dir alles in die Shownotes, der sie eben in 4 Modulen mit den unterschiedlichen Bereichen und Aspekten der Wechseljahre auseinandersetzt. Auch da bekommst du ganz, ganz viel Infos, auch noch zusätzlich und rund um Ernährung und Co. in den Wechseljahren, also auch was sie da überhaupt tut und so weiter. Also, wenn wir zusammenfassen, diesen Überblick, den ich dir da jetzt geben wollte, mal hinsichtlich pflanzenbasierter Ernährung, angelehnt an die mediterrane Diät, haben wir eben ganz, ganz viele Vorteile, wenn in den Wechseljahren eine pflanzenbasierte Kost sozusagen den Vorrang hat. Dann ist es eben der Einbau von sogenannten Phytoöstrogenen oder Phytoserms in deinen Essalltag, bestmöglichst täglich. Und als dritten Punkt, dass du eben auf deine Darmgesundheit achtest, die im Visier hast, weil das eben auch wiederum zum großen Ganzen beiträgt, auch für dein Immunsystem wichtig ist und so weiter. Ja, ich glaube, du hast jetzt einiges an Informationen bekommen, oder ich hoffe, worauf du achten könntest, wie du das umsetzen kannst, vor allem eben, was du auch deinem Körper damit Gutes tust und ihn somit auch optimal unterstützen kannst. Als kleiner Tipp am Schluss noch, pick dir gern von diesen eben 3 Punkten überall eine Sache raus, die du eben versuchst umzusetzen. Das heißt, dass du schaust, bestmöglichst, okay, kann ich mal ein irgendwie Sojaprodukt pro Tag einbauen? Kann ich irgendwie, weiß ich nicht, wo eine Handvoll sozusagen mehr an Ballaststoffen einbauen? Oder schaue ich mal vielleicht aufs Trinken? Oder bin ich eher jemand, eben, der immer wieder nur, keine Ahnung, Äpfel und Bananen zu Hause hat und gehe heute Morgen, je nachdem, wann du das hörst und einkaufen gehst, einfach vielleicht einmal bei Obst- oder Gemüsetheke vorbei und nimm mir da halt dann dafür vielleicht einmal einen Pfirsich mit oder eine Birne oder auch beim Gemüse einfach einmal wieder was anderes und nicht immer nur dieselben 3 Sorten. Diese Folge war ja ein vielfacher Themenwunsch und da möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, ich mag es ja sehr, wenn wir im Austausch sind und freue mich ja immer ganz, ganz megamäßig, wenn ich Nachrichten von dir bekomme oder eben von meinen Zuhörerinnen. Und deshalb auch hier nochmal der Appell, wenn du irgendwelche Themenwünsche hast, dann schick mir gern eine Nachricht über Social Media oder eben auch per E-Mail. Und dann werde ich versuchen, dieses Thema auch hier abzudecken, weil der Podcast soll ja dir helfen, deine Wechseljahre und deinen Essalltag entspannter und genussvoller zu leben und dass du dich halt auch in deinem Körper wohlfühlst. Deshalb immer nur her mit möglichen Themenwünschen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank, dass du da bist. Alles Liebe und bis bald, deine Katharina. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst bei dieser Folge von Unverwechselbar. Wenn sie dir gefallen hat, dann lass gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast oder auf welcher Plattform du auch immer gerade diesen Podcast hörst, da. Teil die Folge auch gern mit deinen Lieben oder auf Social Media und markiere mich mit @female.food.freedom. Du kannst dich auch gern für meinen Newsletter Kuchen und Komplimente über meine Website anmelden und somit verpasst du keine Podcast-Folge mehr. Außerdem versorge ich dich mit News, Fakten, Terminen und Geschichten rund um die Wechseljahre, Körperakzeptanz und einen entspannten Essalltag. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Alles Liebe!